Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Q&A auf meinem YouTube-Kanal The Black Lodge. Ihr habt mir mal wieder ein paar tolle Fragen gestellt und die möchte ich jetzt natürlich beantworten. Ich hoffe, bei euch ist es gerade nicht so heiß, bei mir ist es wirklich unangenehm heiß, vor allem jetzt hier noch mit der Softbox. Von daher wollen wir mal direkt reinstarten, bevor ich hier an einem Hitzetod sterbe. Das wäre nicht so schön. Auf jeden Fall, Luis0004 hat mir eine gute Frage gestellt. Was war für dich bisher die größte Überraschung und größte Enttäuschung des Filmjahres? Falls ihr euch für meine Meinungen zu aktuellen Blockbustern interessiert oder zu insgesamt aktuellen Filmen, die momentan so im Kino erscheinen, könnt ihr natürlich auch immer sehr gerne bei Ein Hauch von Filmen vorbeigucken. Da sprechen Tim und ich immer sehr ausführlich über die Filme. Ansonsten ist es hier auf meinem Kanal ja eher so, dass ich das in Shorts bespreche und deswegen nicht großartig die Zeit dafür habe, um groß über neue Filme zu sprechen, beziehungsweise ich nehme mir nicht großartig die Zeit, aber ich habe auf jeden Fall drei Überraschungen und drei Enttäuschungen mitgebracht und ich starte mit der ersten großen Überraschung, das war für mich Gran Turismo. Ich fand Gran Turismo ja super unterhaltsam, also Gran Turismo handelt davon, dass ein Gamer zum Racer wird, also ein E-Sportler in Gran Turismo, das basiert auch auf einer wahren Geschichte, ist sehr gut in Gran Turismo und wird halt eingeladen aufgrund von so einer Marketingaktion im Endeffekt, um an einem Wettbewerb teilzunehmen, wo die besten E-Sportler in Gran Turismo zusammenkommen, um zu sehen, wie gut die auf der Strecke sind und um einen E-Sportler dann zum Racer zu machen. Und es ist halt eine sehr klassische, okay, da ist ein engagierter junger Mann, der aber Probleme mit seinen Eltern hat und auch nicht aus den allerstärksten Verhältnissen kommt und der wird dann zum großen Gran Turismo Star beziehungsweise zum großen Rennfahrer und es ist halt einfach eine super coole Geschichte, weil es natürlich irgendwie auf die klassischen Wege eingeht, die so eine Geschichte irgendwie passieren muss, aber trotzdem hatte es immer Herz, tolle Schauspieler und auch viele Momente, die dann ja auch relativ stark reingehauen haben, auf so eine traurige Art und Weise und ich fand den einfach wirklich richtig gut, weil der auch audiovisuell stark gemacht war. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass Neil Blomkamp dort so einen guten Film inszeniert. Ich habe gedacht, das würde die größte Auftragsarbeit aller Zeiten werden, aber war es letztendlich meiner Meinung nach nicht, sondern ich fand den wirklich ziemlich, ziemlich gut. Und ziemlich gut fand ich auch 65. Also 65 ist ja dieser Dino-Film gewesen mit Adam Driver und Ariana Greenblatt, die man ja auch aus Barbie kennen könnte. Da ist sie dieses kleine Mädchen und kleines Mädchen ist halt so, keine Ahnung, so 11, 12 Jahre alt soll sie wahrscheinlich im Film sein. Und was ich an 65 einfach mochte, war dieses Konzept. Erstmal Adam Driver. Adam Driver ist super. Dinos sind super. Und es ist halt wirklich dieser Überlebenskampf, der da dargestellt wird. Und gleichzeitig hast du halt diese The Last of Us Formel um einen alten, verbitterten Mann, der halt, einem unschuldigen Mädchen helfen möchte, die aber dabei auch über ihre eigenen Grenzen gehen muss und keine Ahnung, das hat mich einfach bekommen über diese 90 Minuten, das ist jetzt kein großartig komplexer Film, aber er hat mir Spaß gemacht und er hat halt auch den Anstand, nur 90 Minuten lang zu sein und das sind halt alles so Sachen, wo ich mir denke, ja, also 65, der tut mir überhaupt nicht weh, sondern ich hatte Spaß mit dem, der hatte ja auch noch diesen Aspekt davon, dass sich die beiden Protagonisten nicht gegenseitig verstehen können, weil sie nicht die gleiche Sprache sprechen. Das sind alles so Sachen, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist wirklich nett. Er hatte auch so Suspense in einigen Szenen, weil da die Dinos häufig schon früher so im Unscharfen angedeutet werden und dann halt herauskommen und trotzdem denkst du dir schon, oh mein Gott, da ist ein Dino, das wird gleich gefährlich. Und keine Ahnung, wahrscheinlich klingt das relativ langweilig, weil ich erzähle, aber ich fand den einfach wirklich ganz gut. Also jetzt nicht einer der besten Filme des Jahres, aber so unterhaltsam und überraschend stark, dass ich ihn hier heute mit gutem Gewissen erwähnen kann. Und ja, falls ihr Interesse daran habt, ich glaube, den gibt es momentan auf Netflix. Und gerade wenn man Netflix hat und den sich mal kostenlos ansehen kann, dann macht man damit nichts großartig falsch. Denn zumindest unterhaltsam ist der auf jeden Fall meiner Meinung nach. Und der ist halt auch absolut überhated. Ich glaube, auf Letterboxd hat er ein Average von 2,2. Und also das ist wirklich todeslächerlich. So, man kann den wirklich auch... Man kann auch sagen, ja, okay, das alles, was er gemacht hat, hat man schon mal gesehen, aber trotzdem ist er gut produziert und macht nichts großartig falsch. Also dass der so weggehatet wird, ist halt wirklich das ist lächerlich. Deswegen 65, auf jeden Fall auch eine riesige Überraschung für mich in diesem Filmjahr bisher. Und Dungeons and Dragons war auch so ein Film, wo ich gedacht habe nach dem Trailer, oh mein Gott, was wird das? Und dann sitze ich da im Kino, beziehungsweise ich habe ihn ja in der Sneak gesehen, schon einige, irgendwie 2-3 Wochen bevor der ins Kino gekommen ist. Und der war auch super unterhaltsam. Also es sind alles irgendwie Filme mit einem, eher so mit so einem Mid-Budget, beziehungsweise ich glaube Dungeons & Dragons hat ja schon einiges gekostet, aber das sind jetzt trotzdem alles keine, also sind jetzt alles keine kleinen Filme, aber auch nicht die größten AAA-Blockbuster, sondern es ist so diese mittlere Sparte, die finde ich dieses Jahr für einige Überraschungen gut war, gerade halt auch mit so, also Gran Turismo ist eine Marke, Dungeons & Dragons ist eine Marke, so alles, so eigentlich sind ja so Markenfilme häufig richtig schlecht, den Super Mario Bros. Film könnte man vielleicht auch in der gleichen Riege erwähnen, welchen ich ja auch super unterhaltsam fand und ja, deswegen für mich haben diese ganzen Markenfilme bisher in diesem Jahr ganz gut funktioniert. Barbie ist natürlich wahrscheinlich so das beste Beispiel dafür, aber ja, ich glaube, da das ist nochmal, ich glaube, Barbie ist nochmal ein bisschen anders, wenn man über den sprechen möchte, als sowas wie Dungeons & Dragons, welcher halt vor allem einfach super unterhaltsam ist und die Regisseure sind ja die Regisseure von Game Night und Game Night ist ja eine super tolle Komödie und hat da auch eine richtig tolle Kameraführung, die haben sie halt auch in Dungeons & Dragons übernommen und ich finde den einfach, ich finde ihn einfach gut. Deswegen, das sind so für mich 3 Überraschungen, mit denen ich so nicht gerechnet hätte, dass ich sie wirklich so sympathisch und herzlich ja, wahrgenommen habe. Deswegen, das ist echt ganz cool. Und Enttäuschungen, ich muss natürlich anfangen mit Oppenheimer. Also natürlich, ich finde Oppenheimer jetzt nicht wirklich schlecht, aber für das, was ich von Christopher Nolan erwartet habe, ist Oppenheimer für mich auf jeden Fall eine Enttäuschung. Viele sehen es nicht so, viele finden Oppenheimer richtig toll. Und ich kann ja auch das irgendwo nachvollziehen, wenn man so in diesen Sog gezogen wird, den der Film auf jeden Fall bieten kann. Aber ich finde halt auch so viele Sachen bei diesem Film einfach sehr schrecklich. Gerade halt diesen Umgang mit Oppenheimer nach dem Abwurf der Atombombe, das wird für mich einfach so im Film unterrepräsentiert, dieser ganze Teil mit Louis Strauss, hieß er ja, meine ich, der gehört für mich eigentlich gar nicht in diesen Film hinein, zumindest nicht in dieser Ausführlichkeit. Auch dieses Schwarz-Weiß-Szenen und Szenen in Farbe, dann ist das in Schwarz-Weiß in einer neutralen Perspektive und das andere ist eine subjektive Perspektive, keine Ahnung. Meiner Meinung nach ergibt auch das relativ wenig Sinn im Film und ich finde es einfach, also, er ist nicht schlecht, so, der ist wirklich nicht schlecht. Oppenheim hat wirklich gute Sachen und gerade die zweite Stunde ist halt wirklich, finde ich, gut, weil sie sich halt endlich mal darauf konzentriert, die Geschichte tatsächlich zu erzählen und was mit den Figuren anzufangen. Aber ich hätte mir halt so viel mehr erwartet auf Figurenebene. Das ist für mich einfach nur Bombast und wer von diesem Bombast erschlagen werden kann, dem gönne ich's. Aber ich finde das fast schon abartig, die Geschichte von Oppenheimer nur auf Bombast zu begrenzen und moralisch wirklich unfassbar schwierig. Deswegen kann ich mit Oppenheimer leider relativ wenig anfangen. Ich habe das Gefühl, ich spreche auch immer so ein bisschen härter über Oppenheimer, als es sein muss, aber ich finde es halt wirklich, so manche Sachen finde ich halt wirklich moralisch schwierig, weil es für mich einfach wirklich nicht genug ausgearbeitet wird. Und dann hätte man sich vielleicht mit einer anderen historische Figur beschäftigen müssen, wenn man sich nicht so sehr für das Leben interessiert und vor allem für das, was das Leben dann nach der Atombombe gemacht hat. Aber wenn man sich auf so ein Spielfeld begibt, auf so ein wichtiges Spielfeld, das auch noch heutzutage wichtig ist, dann muss da einfach mehr kommen. Tut mir leid. Dann habe ich noch Asteroid City von Paul W.S. Anderson. Nein, von Wes Anderson. Auch Asteroid City ist halt... ich fand ihn einfach anstrengend. Also für mich ist Asteroid City so dieses klassische Wes Anderson-Kino und ich mag Wes Anderson eigentlich sehr, sehr gerne. Aber wenn alles skurril sein muss, wenn es gar keine Handlung mehr gibt und gefühlt jeder Dialog quirky, also zwingend quirky sein muss, dann finde ich das einfach nur noch anstrengend. Und dann hat das für mich auch, also dann hat es auch nichts mehr für mich, was mich irgendwie begeistert, weil es dann auch schon fast irgendwie so ein, es wirkt so berechnend fast schon. Und das finde ich irgendwie sehr schade bei Wes Anderson, weil ich finde halt viele, also ich mag wirklich viele seiner Filme, aber Asteroid City ist wirklich so ein Film, den finde ich einfach unfassbar uninteressant und er hat ein paar nette Momente, aber insgesamt war das viel zu wenig, also viel zu wenig auf allen Ebenen, auf Figurenebene, auf Handlungsebene, also das Setdesign ist toll, aber ansonsten ist da relativ wenig, was ich wirklich, wo ich wirklich sagen kann, ja, das finde ich richtig gut gemacht. Und dann zum Abschluss, jetzt sind wir nochmal bei einem großen AAA-Blockbuster Und das war auch wirklich eine Frechheit. Und ich rede von The Flash. Also The Flash, ich will gar nicht großartig über den Müllhaufen reden, aber The Flash ist halt wirklich so kacke. Also der Humor ist so unlustig. Ich habe selten so einen unlustigen Film gesehen. Der Film ist potthässlich. Die Endschlacht ist eine Frechheit, wie es einfach nur in so einer Sandfläche ist. Ohne, also, sie haben es ja im Endeffekt, also es ist ja alles wirklich einfach nur ein Greenscreen. Und es ist halt so, so unfassbar, auch einfach traurig anzusehen, wie sie diesen Greenscreen nutzen, nämlich sie bauen nicht mal coole Welten oder so auf, sondern es ist einfach, sie machen das von einer beschissenen, in einer beschissenen Wüste, wo nichts zu sehen ist, wo es einfach richtig langweilig ist und keine Ahnung, wenn man da bedenkt, was so ein, also ich bin ja auch nicht der allerriesigste Fan von Man of Steel, ich finde Man of Steel ganz okay, aber zumindest diese Endschlacht, die dann dort in, wie heißt die Stadt, wo wohnt nochmal Superman, ich weiß es nicht, aber dort in dieser Endschlacht in der Stadt gegen Zod, das hatte zumindest, also hat zumindest irgendwas, dass man davon reden kann, dass es ein, das Bild Gewalt hat. Aber das von The Flash, das ist wirklich, das ist todeslächerlich. Ich mochte zwar die leichten emotionalen Spitzen, die der Film hatte, aber es hat für mich halt leider auch überhaupt nicht, ist leider für mich auch überhaupt nicht aufgegangen. Und wie Leute wirklich The Flash als richtig guten Superheldenfilm sehen können, das ist, es geht nicht wirklich nicht in meinen Kopf hinein. Ich finde den wirklich so, so schlecht. Es ist krass. Ja, und das waren meine Überraschungen und Enttäuschungen des bisherigen Filmjahres. Danke für die Frage. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was für euch bisher die größten Überraschungen und Enttäuschungen des Filmjahres sind. Machen wir weiter mit einer Frage von Simon. Und der hat mich gefragt, Filme für das erste Date. Und da habe ich mich gefragt, ja, was sind gute Filme für das erste Date? Und da kommt es natürlich auch so ein bisschen auf das Genre an. Ich habe mich jetzt vor allem natürlich auf Romanzen beschränkt und auf Horrorfilme. Ich glaube, das sind die beiden, ich glaube, das sind beides gute Genres für ein erstes Date. Und ich glaube, ich fange an mit dem Horrorfilm, den ich rausgesucht habe. Denn ich denke, It Follows ist ein ziemlich guter Horrorfilm für das erste Date. Denn, also natürlich hat man erstmal diese ganze Geschlechtsverkehr-Thematik in It Follows. Also wenn man sie erkennen möchte, dann ist sie ziemlich offensichtlich. Aber es gibt natürlich auch Leute, die nicht so sehr mit Kino bewandert sind. Und die können den trotzdem als unterhaltsamen Horrorfilm einfach ansehen. Ich glaube halt insgesamt ist It Follows so ein Film, der funktioniert sehr gut für ein Mainstream-Publikum, aber auch für ein Publikum, das auch sehr gerne Elevated Horror mag, also Horror, der ein bisschen anspruchsvoller ist. Und ich denke, It Follows ist da so das perfekte Bindeglied. Ich habe noch an sowas nachgedacht wie Don't Breathe. Don't Breathe ist auch ziemlich unterhaltsam. Oder Smile. Ich glaube, Smile ist auch ein ganz guter Horrorfilm, weil er halt auch, also Smile ist jetzt wirklich kein Elevated Horror, aber ich finde auch als Horrorfan, der anspruchsvolleren Stoff mag, kann man Smile sehen und sich denken, okay, der hat zumindest ein paar wirklich gut inszenierte Stellen und dann ist das auch viel wert. Es ist jetzt kein Müll wie, keine Ahnung, Annabelle und deswegen, ja, sind das, glaube ich, so Sachen, die ganz gut funktionieren könnten, wenn man sich halt für das Horrorgenre interessiert. Und bei Romanzen natürlich Clueless mit Alicia Silverstone. Clueless ist einfach so ein toller Film. Ich glaube, der funktioniert halt, weil er halt so, er ist halt sehr komödiantisch, hat aber auch diese romantischen Stellen und dann hat er auch noch sehr viel Parodie auf diese Highschool-Komödien der 90er. Ich glaube, das funktioniert einfach auch wirklich gut, so bei einem ersten Date, weil der Film ja auch selbst irgendwie so Dates und sowas behandelt und gleichzeitig auch diese Reichen in Los Angeles oder Beverly Hills, sorry, falls ich euch geschlagen habe, ja, parodiert und das ist einfach, Clueless ist toll. Your Name, gestern, heute und für immer. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Der funktioniert halt, glaube ich, wenn man sich wirklich was pur Romantisches sehen möchte, hat was aber halt auch wirklich sehr, sehr traurige Stellen hat. Das heißt, man geht, nachdem man Your Name gesehen hat, dann hat man eigentlich direkt schon so ein Band aufgebaut, wenn man durch so viel traurige und schöne Szenen durchgegangen ist. Und ich glaube, Your Name ist so, glaube ich, einer, wenn ich euch was mitgeben würde, Your Name vielleicht für das erste Date könnte, glaube ich, sehr, sehr stark sein, falls man sich halt so für Animes und, ja, Liebesfilme interessiert und sowas sehen möchte am ersten Date. Aber ich glaube, dann könnte Your Name eine sehr, sehr gute Wahl sein. Und Before Sunset. Ja, ich glaube, Before Sunset war der erste Teil der Sunset-Trilogie, der Before-Trilogie von Richard Linklater? Irgendwie so. Ich glaube, Before Sunset könnte ganz cool sein, weil er handelt ja davon, dass sich praktisch zwei, Ethan Hawke und Julie Delpy lernen sich in einem Zug Richtung Wien kennen und verbringen einfach einen Tag zusammen. Und sie lernen sich halt kennen und sie verlieben sich. Und all das ist halt in, also ich weiß halt nicht, ob das so gut ist, weil es halt sehr viele Dialoge gibt, weil der Film praktisch nur aus Dialogen besteht. Aber es ist halt praktisch wie ein erstes Date. Before Sunset ist halt eigentlich ein erstes Date und das macht den irgendwie so cool. Und die die Darsteller sind halt einfach wirklich toll. Ethan Hawke und Julie Delpy, man verliebt sich sofort in sie. Und ich glaube, Before Sunset könnte auch eine ganz gute Wahl sein, aber ist halt sehr dialoglastig. Aber ja, ich glaube, das sind so meine Filme, die ich, glaube ich, für ein erstes Date empfehlen wollen würde. Also It Follows, Clueless, Your Name und Before Sunset sind, glaube ich, eine gute Wahl. Ich glaube, Clueless ist auch auf Netflix. Das heißt, ja. Yeah. Das heißt, da könnt ihr ja dann auch vorbeischauen. Und ihr natürlich eure Erfolgs... Also, ihr könnt ja dann berichten, wie es lief, euer... Sorry, warum haue ich euch denn momentan die ganze Zeit? Es tut mir leid. Ihr könnt dann davon berichten, wie meine Tipps so in der Praxis gewirkt haben. Ich würde mich sehr darüber freuen. Der gute V fragt zudem, worauf freust du dich mehr? Rebel Moon oder The Creator? Und das ist eine coole Frage, denn Rebel Moon und The Creator sind ja so beides jetzt neuen Sci-Fi-Werke, die jetzt irgendwie herauskommen. Beziehungsweise Rebel Moon ja, glaube ich, so im November, Dezember. The Creator kommt ja jetzt schon ganz bald, Ende September. Und Rebel Moon ist ja bekanntlich von Zack Snyder. Und Zack Snyder hat ja eine riesige Fanbase. Rebel Moon ist ja entstanden praktisch als ein Star Wars Film, den Zack Snyder machen wollte, ein FSK 16 Star Wars Film, wo dann aber gesagt wurde, weiß ich jetzt nicht. Die Geschichte inspiriert sich auch sehr stark an die sieben Samurai. Und insgesamt ist es ja so, dass Star Wars extrem inspiriert ist von den Werken von Akira Kurosawa. Beispielsweise Star Wars Episode 4 ist ja, wenn man, ja, also ist es keine richtige Nacherzählung, aber George Lucas hat sich sehr stark an die verborgene Festung inspirieren lassen und man merkt einfach diese ganze Ikonografie, die von Akira Kurosawa ausgeht, auch beispielsweise in Yojimbo oder so, die ist halt in Star Wars eingeflossen, deswegen finde ich jetzt von der Idee her eigentlich ganz cool. Ich weiß nicht, ob man jetzt die sieben Samurai noch einmal so in 4-4,5 Stunden nacherzählen muss. Ich meine, die sieben Samurai dauert auch so lang und Zack Snyder will ja auch seine Figuren richtig charakterisieren. Das heißt, da haben wir auch nochmal diese etwas, was sich überschneidet. Also ich glaube wirklich, dass er sich auch Zeit nehmen wird für die Figuren, ähnlich wie Akira Kurosawa. Aber ich glaube, er wird es halt nicht so gut machen wie Akira Kurosawa, was wirklich nicht schlimm ist. Wahrscheinlich ist keiner so gut wie Akira Kurosawa, aber ich weiß nicht. Der erste Trailer hat mich jetzt auch nicht ganz so stark überzeugt, weil er halt, ja, ich finde, er hat Stellen, die inszenatorisch extrem cool aussehen und die auch so ein Worldbuilding andeuten lassen, dass wirklich interessant sein könnte, dass man da in diese Welt wirklich eintauchen möchte und mehr sehen will. Das könnte ganz cool sein, aber es gibt auch viele Stellen, wo ich mir denke, boah, also es wird halt auch stark inspiriert von Dune, einige Szenenbilder, es gibt viele viele visuelle Effekte, wo ich mir gedacht habe, boah, das sieht auch echt nicht so gut aus. Also ich bin gespannt. Zack Snyder ist immer interessant und es kann immer cool sein, aber ich kann es auch nicht einschätzen. Ich glaube, ich muss Rebel Moon den ersten Teil jetzt erstmal sehen und dann erscheint ja irgendwie im März oder im April der zweite Teil. Ich glaube, dann kann man sich ein vollständiges Bild bilden, aber also an sich ist es interessant, aber ich bin auch noch leicht skeptisch und die Creator, ich habe mir, glaube ich, nur den ersten Trailer angeguckt, aber ich liebe ja Gareth Edwards. Ich bin ja wirklich, also für mich ist Gareth Edwards einer der besten Blockbuster-Regisseure der letzten 10, 15 Jahre. Der Mann hat Godzilla gemacht, Godzilla von 2014. Der Mann hat Rogue One gemacht, gut, nicht die Nachdrehs, aber trotzdem, Rogue One hat super starke Stellen inszenatorisch. Monster habe ich noch nicht gesehen. Und war's das? Der Mann hat wenig gemacht, oder? Ich glaube, das war's schon. Also wenn ich mich nicht täusche, war das alles, was Gareth Edwards jemals gemacht hat. Aber ich liebe halt Godzilla und ich liebe Rogue One und Godzilla ist halt so stark inszeniert und Rogue One ist so stark inszeniert und die Creator, der Trailer, sah schon so stark inszeniert aus. Ich freue mich richtig darauf. Ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt zu meinen Lieblingsfilmen des Jahres gehören wird, aber wenn der mir wirklich eine gute Sci-Fi-Geschichte bietet, auf die ich einfach Bock habe und bei der ich dann vielleicht sogar Lust habe, noch mehr zu entdecken. Ich glaube, da war jetzt nicht geplant, dass man da noch irgendwie mehr Teile draus macht, aber ich freue mich einfach auf Gareth Edwards und ich freue mich, dass er so einen großen Film bekommen hat. Ich glaube, John David Washington spielt mit, Gemma Chan spielt mit, also auch ein cooler Cast. Jetzt nicht so die Leute, nicht die gleichen Fressen wie jedes Mal, sondern auch mal so ein paar andere Gesichter, die man jetzt nicht so häufig sieht. Auf der großen Fläche zumindest. Klar, Gemma Chan hat jetzt bei Marvel mitgespielt, John David Washington bei Tenet. Aber trotzdem, das ist jetzt nicht, keine Ahnung, Ryan Reynolds oder Ryan Gosling, obwohl jetzt Ryan Gosling auch jetzt nicht so der große Blockbuster-Regisseur ist, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt nicht, keine Ahnung, ihr wisst, ich liebe sie, ist meine Lieblingsschauspielerin, aber ich hätte jetzt auch nicht nur Margot Robbie oder so gebraucht, die soll mal schön andere Sachen machen, aber ja, einfach mal so Gesichter, die noch ein bisschen unverbrauchter sind, das finde ich cool Und deswegen, ja, mal abwarten. Aber ich freue mich auf jeden Fall mehr auf die Creator. Ist natürlich auch noch näher dran. Das heißt, ja, da bekommen wir auch relativ bald das Payoff hoffentlich. Aber ich bin auch gespannt auf Rebel Moon, obwohl ich ja dort deutlich skeptischer bin. Aber auch dort könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Ich glaube halt, viele Zack Snyder-Fans freuen sich sehr auf Rebel Moon und ich gönne denen das auch. Aber ich glaube, die Creator könnte schon der bessere Film oder der rundere Film letztendlich sein. Aber mal sehen. Bei Rebel Moon hat man ja eh zwei Teile, auf die man dann warten muss, um eine ganze Geschichte zu bekommen. Moin! Moin! Moin fragt, also es war nur Moin, aber ich finde es einfach witzig, Moin zu sagen. Moin? Moin fragt, was ist dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm ist Hereditary, das Vermächtnis aus dem Jahr 2018 von Ari Aster, der auch Midsommar gemacht hat oder Beau's Afraid. Und ja, Midsommar. Hereditary. Hereditary ist mein Lieblingsfilm, weil, also vielleicht kennt man das ja, wenn man so einen Film hat, bei dem man sich zum ersten Mal so tiefer damit beschäftigt, okay, oder versucht ihn zu analysieren. Und bei Hereditary ist halt das Coole, je häufiger man ihn sieht, desto mehr Details fallen einem auf, weil Ari Aster extrem viel mit Foreshadowing arbeitet. Und deswegen ist es ein Film, den man auf jeden Fall mehr als einmal gesehen haben sollte und sogar am besten mehrmals hintereinander sehen sollte, also nicht direkt hintereinander, aber mehrmals in einem nahen Zeitraum, weil dann einem halt extrem viele Details auffallen, auch noch in den Dialogen, beispielsweise wenn der Lehrer zu der Klasse spricht und dann darüber gesprochen wird, was tragischer ist, wenn die Figuren eine praktisch selbst für ihr Schicksal verantwortlich sind oder praktisch vom Schicksal so getrieben sind, dass sie nie eine faire Chance hatten, sondern praktisch stetig auf das Schicksal zulaufen und nie die Möglichkeit hatten, dem zu entfliehen, was tragischer ist. Und im Endeffekt steckt das ja auch komplett in der Geschichte von Hereditary drin. Ich finde, der ist einfach so durchgetaktet und ja, einfach in allen Belangen super stark. Das Familiendrama, wie das dann in der letzten halben Stunde zu einem richtig kranken Horrorfilm wird. Für mich ist das ein perfektes Gesamtergebnis und mein absoluter Lieblingsfilm. Und ich glaube, ich habe auch in der Podcast-Folge bei Projekt Chaos, die begrüße an dieser Stelle an Jakob und Patrick, sehr ausführlich über den Film gesprochen. Ich empfehle sie ja immer wieder weiter, wenn ich Leuten nahebringen möchte, warum ich Hereditary so gut finde. Aber ja, ich glaube, das ist so das perfekte Beispiel dafür. Also, da kann ich halt wirklich meine Ausführlichkeit darüber sprechen, warum ich Hereditary so gut finde. Und ja, ich glaube, die Folge, ich versuche sie in der Beschreibung zu verlinken. Und dann könnt ihr da, wenn ihr wollt, hineinhören. Ich glaube, es sind so 60 bis 90 Minuten, ich weiß nicht mal ganz genau, aber ja, da spreche ich wirklich ausführlich darüber, warum ich ja viele Elemente von Hereditary so unfassbar gut finde. Und ich habe auch tatsächlich mal überlegt, vielleicht jetzt 1000 Abonnenten-Special, aber die 1000 Abonnenten, wir gehen ja sehr straight darauf zu, deswegen ich habe ein bisschen Angst davor, das dann wirklich machen zu müssen, aber so ein Hereditary-Audio-Kommentar stelle ich mir doch wirklich sehr cool vor, nachdem wir bei einem Hauch von Filmen Audio-Kommentar gemacht haben zu The Visit, der aber eher so ein quatschmäßiger Audio-Kommentar war. Ich glaube, zu Hereditary könnte ich wirklich einen guten Audiokommentar machen, der auch für jemanden, der den Film nicht, also den Film halt noch nicht so gut findet wie ich, aber trotzdem irgendwie könnte ich ihm, glaube ich, viele Elemente und sowas erklären, aber es ist natürlich auch extrem viel Arbeit, weil ich mich ja trotzdem nochmal in diesen Film erstmal hineinarbeiten müsste, noch stärker, weil ich natürlich schon einfach aus meiner Freizeit, weil ich den Film lieber halt gemacht habe. Aber um dort 2 Stunden zu füllen, das ist natürlich nochmal deutlich, da musst du nochmal deutlich mehr arbeiten. Deswegen, ich weiß nicht, ob es bei den 1000 Abonnenten kommt, aber das ist auf jeden Fall etwas, was auf meiner Bucketlist steht, für YouTube irgendwann mal ein Hereditary-Audio-Kommentar zu veröffentlichen. Und da hätte ich auf jeden Fall auch sehr viel Bock drauf. Dann fragt Home of Cinema, ab wann ist ein Film alt? Das ist eine gute Frage. Da habe ich mich auch gefragt, ab wann ist ein Film alt? Denn ihr dürft nicht vergessen, ihr spricht hier mit jemandem, der aus dem Jahr 2000 ist. Also ich bin im Jahr 2000 geboren und da ist es dann natürlich immer so eine eigene Perspektive, was ist alt, was ist nicht alt. Wenn man jetzt beispielsweise im Jahr 1980 geboren ist, dann findet man wahrscheinlich was anderes alt, als was ich alt finde. Und ich habe mir überlegt, ich glaube, ich finde Filme alt in Anführungszeichen, wenn sie in den 70ern gedreht wurden. Ich glaube, dann würde ich so langsam sagen, okay, ein Film ist alt. Nicht, also ich habe es daran festgemacht, am Pacing. Ich merke das häufig, beispielsweise bei wenn man Horrorfilme guckt. Ich liebe viele Horrorfilme aus den 70ern. Ich liebe sowas wie Der Exorzist. Rosemary's Baby ist Ende der 60er, aber ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Selbst Halloween. Das sind alles Filme, ich liebe deren Pacing. Ich liebe das Pacing von Horrorfilmen aus den 70ern, weil es eben so ein bisschen langsamer ist, ein bisschen ruhiger ist, aber sich trotzdem der Horror stetig aufbaut. Und das liebe ich. Aber das ist bei vielen Leuten halt eben nicht so. Viele Leute, die genauso alt sind wie ich oder jünger sind als ich, da merke ich so, okay, irgendwie irgendwie kommen sie in dieses Pacing nicht richtig hinein. Und ich finde, so ab den 80ern, das liegt natürlich auch daran, dass da diese Blockbuster-Zeit natürlich noch stärker begonnen hat. Da ist das ein bisschen anders. Da ist das Pacing ein bisschen schneller. Wenn man sowas wie Star Wars guckt, okay, Star Wars Episode 5 ist wahrscheinlich auch ruhiger erzählt als Star Wars Episode 9 beispielsweise. Aber ich glaube, ihr versteht trotzdem, worauf ich hinaus will. Ich glaube schon, dass Filme aus den 80ern häufig schneller erzählt sind als Filme aus den 70ern. Vom Pacing her einfach angenehmer sind für unsere modernen Sehgewohnheiten. Natürlich verschiebt sich das jetzt auch noch, wenn du jetzt, keine Ahnung, im Jahr 2015 geboren bist, was wahrscheinlich hier auf dem Kanal keiner ist, aber ihr versteht, worauf ich hinaus möchte, dann verschieben sich natürlich auch dort nochmal so ein bisschen die Sehgewohnheiten. Liegt natürlich auch in so Sachen wie TikTok, durch das die Aufmerksamkeitsspanne einfach sinkt. Aber es ist jetzt auch ja auch kein Problem nur für die Jugend, sondern ja auch für erwachsene Leute, die sich dann nicht mehr für 2 Stunden auf einem Film konzentrieren können. Deswegen muss man das auch mal so ein kleines bisschen eingrenzen. Aber ja, ich glaube, ich würde so sagen, so ab 1970, also so von 1979 aus ungefähr, würde ich sagen, sind Filme eher etwas älter. Ich meine, die werden jetzt auch in diesem Jahrzehnt 50 Jahre alt. Und ich glaube, 50 Jahre alt, dann kann man auch schon sagen, okay, ein Film ist älter. Natürlich schaue ich diese Filme super gerne, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich liebe Horrorfilme aus den 70ern mit dem Pacing. Es gibt viele, die ich wirklich toll finde. Und ich schaue natürlich auch super gerne Filme aus den 60ern, 50ern, 40ern, Stummfilme. Aber ich glaube, so ab den 70ern oder nach den 70ern sind so die Sehgewohnheiten etwas moderner geworden, meiner Meinung nach. Und deswegen würde ich so Filme ab den 70ern eher als etwas älter einstufen. Und bis 1980 würde ich sagen, das sind, ja, modern in Anführungszeichen. So einfach, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ja, das ist, glaube ich, meine Antwort. Aber ist natürlich auch aus der Perspektive von jemandem, der im Jahr 2000 geboren ist, ne? Deswegen müsst ihr da auch immer so ein bisschen selbst überlegen, wenn ihr jetzt, wie schon gesagt, im Jahr 1960 geboren seid, dann ist für euch etwas anderes alt und ihr habt andere Sehgewohnheiten. Aber fand ich eine sehr spannende Frage, weil dort natürlich auch jeder irgendwie eine andere Antwort hat, weil, keine Ahnung, würden wir jetzt Tim beispielsweise fragen, meinen wundervollen, einen Hauch von Film-Co-Host, der würde vielleicht eine andere Antwort sagen. Vielleicht nehme ich die Frage auch mal mit in den Podcast, ich finde sie halt wirklich gut. Danke für die sehr spannende Frage. So, und dann haben wir noch von No Country for Film Haters 1954 drei Fragen und die letzten drei Fragen tatsächlich für diese Folge. Wir sind ja auch schon bei fast einer halben Stunde. So schnell vergeht die Zeit, wenn man Spaß hat. Was ist deiner Meinung nach das beste Filmjahrzehnt? Auf Letterboxd kann man ja nachgucken, welches Filmjahrzehnt man am besten bewertet hat. Bei mir ist, glaube ich, ganz oben 1930, danach kommt 1990 und dann kommt, glaube ich, 1920. Aber das muss man immer so ein bisschen relativ betrachten, denn ja, okay, vielleicht finde ich 1930 am besten, wenn man den Average durchrechnet, aber ich habe natürlich im Jahr 2000, also in den 2010ern, 100-mal mehr Filme gesehen als im Jahr 1930. Und deswegen habe ich natürlich auch dort viel mehr Schmutz gesehen und im Jahr 1930 wahrscheinlich nur die ganz großen Klassiker, die in den Filmkanon übergegangen sind. Deswegen würde ich beispielsweise nicht sagen, dass 1930 für mich das beste Filmjahrzehnt ist, obwohl es auf Letterboxd als mein bestes Filmjahrzehnt steht. Ich würde wahrscheinlich sagen, dass die 1990er sehr nah daran rankommen. Ich liebe die 90er. Ich finde, die 90er waren ein unfassbar starkes Filmjahrzehnt. Oder halt die 2010er. Und bei den 2010ern ist es natürlich vor allem dadurch geprägt, dass ich, wie schon gesagt, 2000er mit diesem Filmjahrzehnt einfach aufgewachsen bin. So, die 2000er waren noch ein bisschen zu früh. Und die 2010er, die habe ich dann ja im Endeffekt voll mitgenommen. Und die 2020er nehme ich natürlich jetzt nochmal ganz anders wahr. Weil ich ja dort jetzt wirklich hunderte Filme jedes Jahr gucke und hunderte Filme auch aus diesem Jahr. Also ich habe jetzt wahrscheinlich schon, ich gehe ja immer nach deutschem Kinostart, aber ich habe jetzt kürzlich die 100 Filme aus dem Jahr, also aus dem deutschen Kinojahr 2023 gesehen und ich könnte wahrscheinlich, und ich habe wahrscheinlich in den ganzen 1930ern, wenn man das ganze Jahrzehnt nimmt, nicht 100 Filme gesehen. Deswegen, würde ich wahrscheinlich trotzdem sagen 1990, weil es wirklich super stark ist, mit Wong Kar-wai oder Clueless hatten wir ja schon. Es gibt einfach viele Filme, die ich da wirklich überragend finde. Oder halt die 2010er, weil dort halt auch sehr viel Nostalgie einfach mitspielt und mit Filmen, mit denen ich halt einfach aufgewachsen bin und die mir auch sehr viel bedeuten. Ich meine, Hereditary ist natürlich auch 2018, also spielt in die 2010er hinein. Your Name, deswegen, ich glaube schon, dass irgendeins von den beiden Jahrzehnten mein Lieblingsfilmjahrzehnt ist. Aber wir wollen mal sehen, wie stark die 2020er werden. Die finde ich natürlich bisher auch super. Deswegen mal abwarten. Die zweite Frage ist, was ist deiner Meinung nach das beste Filmjahr aller Zeiten? Muss natürlich nicht aus dem zuvor genannten Jahrzehnt stammen. Viele Leute sagen ja, dass beispielsweise 1999 für sie das beste Filmjahr ist. Und ich meine, es war ein tolles Filmjahr. Ich glaube, Fight Club ist da auf jeden Fall erschienen. Being John Malkovich. Viele, viele tolle Filme. Matrix. Sehr, sehr starkes Filmjahr. Aber auch dort muss ich sagen, ich habe halt wahrscheinlich, keine Ahnung, ich sage einfach mal eine hohe Zahl. Ich habe 20 Filme aus dem Jahr 1999 gesehen. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es halbwegs realistisch ist. Vielleicht auch mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Aber jetzt hatten wir beispielsweise schon allein 2023, habe ich jetzt zu diesem Zeitpunkt schon 100 Filme gesehen. Aus dem deutschen Kinojahr 2000 oder aus dem deutschen Filmjahr 2023. Und es ist natürlich eine ganz andere Spanne, die ich da betrachten kann. In den 90ern gab es wahrscheinlich, also 99, gab es wahrscheinlich auch viel Schmutz, den ich nicht gesehen habe. Und 2023 kann ich halt sehen, okay, es gab diese Höhen und es gab auch diese Tiefen. Und deswegen kann ich eigentlich, also deswegen würde ich jetzt sagen, ich kann eigentlich nur die Filmjahre bewerten, die ich aktiv wahrgenommen habe. Und das ist wahrscheinlich ab 2015 vielleicht. Davor könnte ich sagen, okay, es gab diese 5 oder 10 Meisterwerke, sind in diesem Filmjahr erschienen, aber ich weiß ja sonst nicht, was in diesem Filmjahr noch großartig erschienen ist. Oder vielleicht habe ich schon mal von den Filmen gehört, aber sie interessieren mich nicht. Und man will sich ja schon irgendwie auch ein großes Urteil irgendwie bilden. Und sich da irgendwie nur so auf 5 Filme zu beschränken, finde ich dann immer so ein bisschen schwierig. Weil es natürlich ja tausende Filme erschienen sind und ja, bei Filmjahren, die ich halt einfach selbst miterlebt habe, kann ich es natürlich besser einschätzen, was da noch so erschienen ist, und da würde ich einfach sagen 2019. Also 2019 war, glaube ich, mit das beste Filmjahr, das ich jemals mitbekommen habe. Parasite, Once Upon a Time in Hollywood, ich liebe Joker, obwohl er seine Schwächen hat, Midsommar, The Irishman, also da sind so viele Filme mit dabei, die ich grandios finde. Deswegen 2019 ganz weit oben bei mir. Ich glaube, das ist so mein Lieblingsfilmjahr, aber das kann sich natürlich auch noch insofern verändern, wenn ich halt noch mehr, also wie schon gesagt, die 2020er nehme ich jetzt nochmal ganz anders wahr, und da bin ich auch nochmal viel stärker im Thema Film drin, als ich halt damals mit 18 oder 19 war, obwohl ich damals mich auch schon wirklich gut auskannte, aber ja, jetzt bin ich nochmal ganz anders mit dabei, schaue viel mehr Filme, schaue viel mehr auch im Kino, und deswegen, kann sich das auch wahrscheinlich durchaus mal verändern, aber Stand jetzt würde ich wahrscheinlich immer noch mit dem Jahr 2019 gehen, aber ist natürlich auch wieder eine absolut subjektive Frage, und ich glaube auch dort ist es halt super interessant, andere Meinungen zu hören. Das heißt, falls ihr einen Lieblingsfilm hier habt, schreibt sie auch gerne mal in die Kommentare. Und die letzte Frage für diese Folge ist, was ist der meiner Meinung nach beste Film noir? Ich muss ja sagen, ich bin nicht der allergrößte Fan von Film noirs. Ich finde, es gibt coole Elemente aus dem Film Noir, den ich in anderen Filmen super gerne mag. Beispielsweise in 7. Habt ihr es gehört? Das war richtig laut. Beispielsweise in 7. 7 ist ja im Endeffekt irgendwie ein Neo-Noir. The Batman hat extrem starke Film-Noir-Elemente. Blue Velvet ist auch ein super Beispiel dafür, für einen modernen Film-Noir, für einen Neo-Noir. Deswegen, die habe ich jetzt erstmal so ausgeklammert. Weil ich finde die zwar toll, aber ich glaube, das ist nicht das, worauf die Frage so richtig abzielt. Einer der Filme, der ja immer so als einer der besten Film-Noirs gesehen wird, ist Sunset Boulevard. Und bei Sunset Boulevard, also Sunset Boulevard ist bestimmt jetzt schon 3 Jahre oder so bei mir her, vielleicht auch 4, ich weiß nicht ganz genau, wahrscheinlich eher 3. Aber ich habe ihn nie so richtig als Film-Noir tatsächlich wahrgenommen. Ich könnte mich nicht mehr daran erinnern, dass der so richtig tief auch in diese kriminellen Milieus abdriftet. Vielleicht täusche ich mich da auch, aber ja. So von der Lichtsetzung und allem auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, für mich ist jetzt Sunset Boulevard nicht der Film Noir, der mir sofort in den Kopf kommt. Aber wahrscheinlich ist er der beste Film Noir. Also, er zählt als Film Noir, deswegen. Wahrscheinlich ist er der beste Film Noir, den ich gesehen habe, aber ich kann es halt nicht genau sagen. Weil ich nicht finde, dass er da so richtig reingehört. Im Zeichen des Bösen von Orson Welles finde ich damals richtig gut. Habe ich aber auch gesehen, das war vor Letterboxd, glaube ich. Und kann ich damit auch nicht so richtig beurteilen, weil ich den wahrscheinlich nochmal sehen müsste. Ich fand es damit auf jeden Fall sehr faszinierend. Zu sehen, dass Orson Welles ja damals schon relativ dick war, und ich hatte ihn halt davor nur in Citizen Kane gesehen, und ich habe mir gedacht, ist es der gleiche Darsteller? Und ich war sehr verwirrt darüber, dass Orson Welles einfach so aufgegangen ist, aber ja, das ist eine andere Geschichte. Und dann wahrscheinlich der dritte Mann. Also der dritte Mann, auch wieder mit Orson Welles. Wow, das zieht sich durch diese Frage, aber ich meine, ist natürlich auch einer der ersten, an denen man denkt, wenn man irgendwie von Film Noirs hört. Gut, es gibt natürlich auch noch Humphrey Bogart und ein paar andere Darsteller, aber ich finde Orson Welles, Humphrey Bogart, die denkt man irgendwie schon zuerst, wenn man an den klassischen Film Noir denkt. Der dritte Mann ist halt auch super gut, aber habe ich, glaube ich, auch vor Letterboxd gesehen, deswegen auch den müsste ich mir nochmal angucken. Ich habe nochmal auf Letterboxd nach Listen geguckt. um zu sehen, was noch so für andere Film-Noir-Filme existieren. Und da wurden halt beispielsweise auch viele Filme von Alfred Hitchcock mit reingenommen, Vertigo, von Akira Kurosawa, Rashomon. Das sind aber für mich alles keine Film-Noir. Deswegen, die will ich jetzt alle nicht da reinzählen. Akira Kurosawa hat natürlich noch Film-Noirs gemacht, sowas wie Drunken Angel oder Stray Dog, Streunende Hunde. Das sind so Filme, die ich auch gut finde, aber ich würde jetzt nicht sagen, das sind meine Lieblingsfilm-Noirs. Es ist auf jeden Fall ein Genre, in das ich noch mehr hineintauchen muss, weil ich halt eigentlich, ich mag halt eigentlich die Sachen, die in diesem Film thematisiert werden, dieses düstere, das verrauchte, dieses kriminelle Milieu. Ich finde das super spannend, aber ich finde es, wahrscheinlich liegt es da wieder an den Sehgewohnheiten, ich finde es halt häufig in Neo-Noirs besser umgesetzt oder zumindest so umgesetzt, dass es mir besser gefällt, als bei Filmen aus den 40ern oder 50ern. Weswegen ich da wahrscheinlich einfach mich nochmal tiefer mit beschäftigen muss. Double Indemnity von Billy Wilder habe ich ja auch gesehen, fand ich jetzt auch damals nicht so großartig, wie ihn alle anderen finden, aber es lag wahrscheinlich auch einfach daran, dass ich, keine Ahnung, an dem Tag blöd war. Ich weiß es nicht. Aber es sind alles so Filme, denen muss ich eigentlich nochmal eine Chance geben und ich muss eigentlich dem ganzen Film-Noir-Genre nochmal eine Chance geben, aber das werde ich nicht heute machen. Oder auch nicht morgen, aber irgendwann muss ich das machen. Weil ich es dann wirklich super spannend finde. Und Blue Velvet ist ja ein Neo-Noir. Und ich liebe Blue Velvet. Ich liebe seine Elemente. Und ich glaube, es gibt auch Film-Noirs, die ich sehr wertschätzen könnte, wenn ich mich noch mehr darauf einlasse. Aber vielleicht habt ihr ja paar gute Film-Noir-Tipps. Das würde ich sehr nice finden. Von daher schreibt gerne mal dort in die Kommentare, falls ihr was kennt. Und das war's dann auch mit dieser Folge. Ich glaube, am Ende habe ich ein bisschen rumgestammelt. Das tut mir sehr leid. Aber jetzt ist die Folge auch vorbei. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Vielen Dank nochmal für die richtig, richtig tollen Fragen. Diese Menschen, die mir eine Frage gestellt haben, sollen natürlich einen besonders tollen Tag haben. Daumen nach oben, Kommentar, abonnieren, ihr wisst Bescheid. Und dann hören wir uns wann anders wieder. Und bis dahin, ihr wisst, was ich sagen wollte. Tschüss, bye.